SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Und unser Gast ist Monsieur 17507E, so hieß er im französischen Gefängnis. Denn Marco Deutschmann, so steht es in seinem Pass, hat Drogen von Brasilien nach Europa geschmuggelt, wurde dabei erwischt und saß dafür insgesamt fast 7 Jahre in Haft in Frankreich und Deutschland. Die zweifellos härteste Zeit seines 38-jährigen Lebens. Heute arbeitet er als Life-Coach, hat sich die Berufsbezeichnung Emotionologe gegeben und versucht, Menschen mit seiner Erfahrung und seiner positiven Art weiterzuhelfen. Willkommen, Marco Deutschmann.
Aloha, schön, dass ich hier sein darf.
Es ist schon eine Weile her, es sind nach diesen 7 Jahren Haft auch 7 Jahre vergangen. Ich nehme an, Sie wachen jetzt morgens nicht mehr mit einem besonderen Freiheitsgefühl auf oder so, oder hält sich da ein Rest davon immer?
Ja, witzig, dass Sie es ansprechen. Also tatsächlich ist mir das natürlich immer noch sehr präsent und möchte das auch gar nicht ablegen, denn Freiheit ist unser höchstes Gut.
Haben Sie noch schlechte Träume davon?
Ob ich schlechte Träume davon habe oder grundsätzlich ab und zu mal schlechte Träume, will ich gar nicht, ja, außer Frage stellen. Also ich denke, das, was ich erlebt habe, wird mich mein Leben lang begleiten, alleine schon, weil ich ja immer wieder davon auch erzähle. Insofern, mit Sicherheit kommt da immer wieder mal was hoch. Das ist dann präsenter, mal weniger präsent. Das gehört dann einfach zum Leben dazu.
Aber es hat eine gewisse Abhärtung ja wahrscheinlich auch mit sich gebracht. Also irgendwelche Lockdown-Einschränkungen in der Pandemiezeit jetzt, die dürften Ihnen wenig ausgemacht haben.
Könnte man tatsächlich meinen, in der Realität ist genau umgekehrt. In der Realität ist es tatsächlich umgekehrt, weil ich ja eben genau das System von Gefangensein, Einsperren, Rechte verweigern, das alles kennengelernt habe. In 2 verschiedenen Ländern, in ganz vielen Gefängnissen. Und das hat mich am Anfang wirklich tatsächlich sehr emotional mitgenommen.
Weil sie es erinnert hat.
Richtig, weil ich es erinnert habe und weil ich eben die Muster dahinter erkenne und wusste, in welche Richtung das ging. Also schon ganz am Anfang habe ich schon gesagt, es wird sich so und so entwickeln, und ich hatte leider recht, weil ich es halt schon kannte.
Was Sie im Gefängnis erlebt haben und wie Sie überhaupt zum Drogenschmuggler werden konnten, darüber sprechen wir gleich in SWR 2 Tandem mit Marco Deutschmann. Aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart, und da fing diese krasse Geschichte auch an. Ich sah ein altes Foto von Ihnen, Herr Deutschmann, hinterm Tresen eines Stuttgarter Lokals. Da strahlen Sie in die Kamera und wirken kein bisschen wie ein angehender Drogenkurier. Was ist damals geschehen?
Tja, ich wurde angesprochen. Also tatsächlich, ich komme nicht aus irgendwelchen kriminellen Verhältnissen oder irgendwelchen kriminellen Umfeld, gar nicht, sondern alles völlig normal, wirklich so, wie man es sich vorstellen kann, wie in einem guten Hollywood-Film. Habe ich dann 2006, damals Stuttgart im WM-Fieber, gekellnert. Und als Kellner bekommt man eben viele Jobangebote, das ist völlig normal. Und halt eben einer, der mich angesprochen hat, hatte einen ganz besonderen Jobangebot dabei, nämlich Reiseleiter. Also er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, in ein fremdes Land zu fliegen, in dem Fall nach Brasilien, um dort den Touristen vor Ort das Land zu zeigen. Und das hat mich natürlich sehr angesprochen, weil ich wollte schon immer aus Deutschland rausgehen, und Brasilien, das ist auf jeden Fall ein Land mit viel Sonne, Sonne mag ich auch, Wärme. Und dann habe ich quasi zugesagt. Und das war tatsächlich der ganze Aufhänger, wie dieser Mann mich angesprochen hat und mich quasi angeworben hat. Und danach, so nach und nach, kam dann so langsam raus, in welche Richtung es denn gehen könnte.
Wissen Sie denn heute, wie der genau auf Sie kam damals?
Ich vermute ganz stark, der hatte die einfach seine Augen und Ohren sehr offen und hat jemanden gesucht, der jung, unerfahren, gutgläubig ist und natürlich definitiv nicht aussieht, als würde der irgendwas Böses gerade tun. Und da habe ich perfekt ins Bild reingepasst. Quasi der Sunny Boy, der strahlt, immer wieder mir gesagt, ich sehe aus wie der Traumschwiegersohn. Also genau der, den man praktisch beim Zoll nicht kontrolliert, weil alles so normal aussieht. Da habe ich einfach in sein Muster gepasst.
Aber der muss ja dann irgendwann auch gesagt haben, pass auf, es geht eigentlich um einen Koffer, den du mitnehmen oder einen Koffer, den du zurückbringen sollst, und dafür kriegst du Geld, und da müssen sie ja misstrauisch geworden sein.
Genau, das hat er gesagt. Also es war ungefähr, ich sag mal, die Party damals 2006 ging ungefähr 30 Tage. In der Zeit kam der sehr, sehr häufig, fast täglich. Wir haben uns angefreundet und hat er natürlich nie mit der Sprache rausgerückt, was es wirklich ist. Erst nach der Weltmeisterschaft haben wir uns auf einen Kaffee getroffen, und da hat er mir dann im Café in Bad Cannstatt quasi so kurz, ganz beiläufig erwähnt, was es denn tatsächlich sei. Nämlich einen Koffer von Deutschland nach Brasilien zu bringen und zurück. Und bevor ich dann überhaupt irgendeine Frage stellen konnte, kam schon die Beschwichtigung, mach dir keinen Kopf, da ist noch nie was passiert, ich mache das schon seit 16 Jahren, wenn was passiert, Polizei ist bezahlt, Richter ist bezahlt, Staatsanwalt ist bezahlt, alles sind bezahlt, wir kommen sofort, holen dich raus, und ich flieg beim ersten Mal auch sogar mit. Und das hat mir gereicht.
Und wie lief diese Aktion dann genau ab?
Die lief dann tatsächlich genau so ab. Ich habe hier in Stuttgart, im Bräuningerland, habe ich diesen besagten Koffer gekauft, denn den gab es eben nicht dort in Brasilien. Das haben wir gemeinsam gemacht. Und dann sind wir auch gemeinsam rübergeflogen. Also das stimmt auch, da hat er wirklich tatsächlich sein Wort gehalten. Wir sind mit dem Koffer nach Brasilien geflogen. Dann kam die Übergabe, auch hier wie in einem guten Hollywood-Film. Ich saß im Hotelzimmer und plötzlich klopf, klopf, klopf. Ich habe die Türe aufgemacht, stand ein junger Typ vor mir, hat mich angestrahlt, hatte auch so einen Koffer dabei, haben wir den Koffer ausgetauscht. Dann hatte ich eben den präparierten Koffer und bin mit diesem Koffer dann eben alleine zurückgeflogen. Zurückgeflogen heißt, ich bin dann nach Deutschland geflogen, von Deutschland ging es dann runter nach Spanien und dort war dann die Übergabe, da habe ich ihn dann erst wieder gesehen.
Und hatten Sie dann wegen dieser Beschwichtigungen auch keine Angst? Waren Sie nicht fürchterlich nervös? Ich meine, man wird ja auch mal kontrolliert.
Richtig, richtig, tatsächlich nicht. Also ich habe das wirklich weltmeisterlich ausgeblendet. Also die erste Reise definitiv habe ich mir überhaupt keinen Kopf gemacht. Nach der zweiten Reise hat dann mein Kopf langsam eingeschalten und gesagt, so Mensch Marco, so ganz koscher kann das ja wohl nicht sein. Trägst dir einen Koffer von A nach B, darfst ihn nicht erwischen lassen und bekommst am Ende noch ein bisschen Kohle. Dann habe ich so angefangen, drüber nachzudenken, was es denn sein könnte.
Das heißt, es muss Ihnen ja schon klar geworden sein, dass Sie da an irgendwas Illegalem beteiligt sind.
Ja, das kann ich nicht abstreiten. Also das war mir im Prinzip schon bewusst, dass da irgendwas nicht koscher sein kann. Ich meine, ne, Koffer von A nach B, darf man nicht erwischen lassen, kriegt Geld am Ende. Was genau drin ist, habe ich nie drüber nachgedacht. Also nach der ersten Fahrt nicht. Erst bei der zweiten habe ich dann langsam drüber nachgedacht. Und ja, ich meine, von Brasilien nach Europa, was kann man da schon schmuggeln? Da gibt es nicht so viel Auswahl. Und dann war mir dann irgendwann schon klar, das könnte wohl genau das sein. Nämlich halt, ja, Drogen. Wahrscheinlich Kokain.
Und das haben Sie aber akzeptiert. Welche Moral oder welchen Begriff von Recht und Unrecht hatten Sie denn von zu Hause mitbekommen?
Oh, ich habe eine sehr gute Weltanschauung, was Recht und Unrecht ist. Insofern, also ich bin auch der Typ, der quasi nicht falsch parkt oder wenn er nicht korrekt drinsteht, wieder rausfährt, wieder richtig reinfährt. Ich schaue, dass ich niemanden auf die Füße trete. Also auch nachts so, ich bin, glaube ich, wahrscheinlich der angenehmste Nachbar, weil ich, wenn ich nachts nach Hause komme, ich schaue, dass ich sehr leise bin, schließe die Türen leise. Also mir ist es sehr wichtig, dass ich meine Mitmenschen nicht irgendwie vor den Kopf stoße, weil ich möchte das einfach nicht. Ich finde das einfach nicht okay. Ich finde, es ist viel besser, wenn wir ein harmonisches Miteinander haben. Und so ist auch ganz normal, wenn ich quasi in der Welt unterwegs bin, also mit unseren Gesetzen, die wir haben, auch da. Also ich breche keine Gesetze, weil ich die jetzt brechen möchte oder weil ich jetzt böse bin. Nein, überhaupt nicht. Ich halte mich in der Verkehrsordnung, an allen Sachen. Und das ist natürlich schon sehr konträr zu dem, was ich gemacht habe. Und ich kann mir das selbst auch nur so erklären, dass die erste Fahrt, da habe ich null drüber nachgedacht. Also wirklich völlig blindlings. Und es war mir völlig egal, was drin ist. Und ich glaube, das war der Grund, warum ich es überhaupt tun konnte. Weil ich es nicht wirklich wusste. Nach der zweiten Fahrt hat es mir ja gedämmert. Und das war ja auch genau der Moment, wo ich dann quasi aufhören wollte. Weil ich dann gemerkt habe, okay, so ganz koscher kann das nicht sein, irgendwas ist da drin. Also ich meine, ne, das liegt auf der Hand. Was es genau war, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich konnte nur quasi erahnen, was es ist. Wir haben auch witzigerweise nie drüber gesprochen. Also mein Auftraggeber hat nur ein einziges Mal gesagt, Marco, es ist ja klar, dass kein kalter Kaffee drin ist. Mehr nicht. Und ich habe auch nie nachgefragt, was natürlich jetzt in der Retroperspektive der größte Fehler ist. Darum sage ich jetzt auch immer mein Seminar, mein Coachings, liebe Leute, wenn man die Konsequenz von etwas, von einer Handlung nicht kennt, dann lohnt es sich immer, auf die Konsequenz zu schauen, diese erst einmal zu kennen, bevor man dann eine Entscheidung trifft.
Aber es war ja dann auch klar, denke ich, dass ein Risiko damit verbunden war. Ich meine, Sie hatten Drogen im Wert von Millionen Euro dabei. Sie selber bekamen, glaube ich, um die 10.000 Euro, von denen aber nach Abzug der Spesen auch nicht mal die Hälfte blieb. Warum war Ihnen das Risiko wert?
Weil ich es nicht wegen des Geldes gemacht habe. Also es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich war eben geldgeil und ich wollte nur das Geld haben und das stimmt nicht. Wer mich besser kennt, weiß, ich bin kein materieller Mensch. Also man kann mir auch materiell alles wegnehmen. Ich habe keinen Bezug zu Materialismus. Ja, ich fahre gerne ein schönes Auto. Ja, ich habe gerne ein schönes Haus. Ja, ich habe gerne schöne Kleidung. Ich identifiziere mich nicht damit. Also ich könnte auch genauso quasi in Anführungszeichen halbnackt durch die Gegend laufen. Ich bin immer noch ich, weil ich mich über meine Persönlichkeit identifiziere. Und diese Reisen haben mir das ermöglicht, was ich schon immer haben wollte. Nämlich raus aus Deutschland und rein in die weite, weite Welt. Das war der Traum und das war quasi die Eintrittskarte. Und das war der Grund, warum es mich so getriggert hat und ich mich darauf eingelassen habe.
Und hatten Sie gar kein mulmiges Gefühl dann auch zum Beispiel beim Ausgeben des Gelds?
Nein, gar nicht, denn ich habe das Geld ja quasi sehr weise ausgegeben. Das heißt, mit dem ersten paar Euro, die ich da bekommen habe, habe ich als allererstes mal meine Schulden gezahlt. Und das war's. Und dann von den späteren Reisen habe ich einen Autounfall gehabt, dann habe ich das Auto reparieren lassen davon. Dann habe ich mir einen Fernseher gegönnt und eine Stereoanlage. Und bei beiden habe ich noch einen sehr, sehr guten Discount beim damaligen Technomark hieß der rausgehandelt. Und das war's. Und die restliche Kohle lag halt einfach rum. Und ich habe sie nicht ausgegeben, sondern ich hatte dann immer so ein Bündel 500-Euro-Scheine in der Tasche und bin dann immer die Königstraße hoch und runter gelaufen und habe in die Läden geschaut und geguckt, was könnte ich kaufen. Und ich habe nichts davon gekauft und keiner wusste es. Also ich habe die Kohle nicht ausgegeben, ich habe nicht damit geprasst, gar nichts. Völlig moderat gelebt.
Und Angst hatten Sie auch nicht so richtig. Und diese Sicherheit war aber natürlich trügerisch, denn irgendwann sind Sie aufgeflogen. 4 Flüge waren's nach Brasilien und zurück. Beim 4. hat die Pariser Polizei zugegriffen. Wissen Sie, warum Sie aufgeflogen sind?
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, aus welchem Grund. Nämlich Verrat. Also der Zoll wusste, dass ich komme.
Von Ihren Auftraggebern?
Das ist das, was ich bis heute nicht weiß, wer mich da quasi angeschwärzt hat. Dass es so ist, bin ich mir sehr, sehr sicher, denn es gibt eine Anomalie in quasi der Geschichte, wie ich verhaftet wurde, nämlich als ich in das Büro des Zöllners kam, wo mein Koffer dort stand, gab es ein Tableau, ein Whiteboard. Auf diesem Whiteboard stand mein Name, Deutschmann, und dahinter 4600. Nachdem mein Koffer quasi durchgeforstet wurde und alles gefunden wurde, was da wohl drin war, stand da dann 4695. Das ist das eine Komische. Das zweite Komische ist, in diesem Raum gab es so eine Minizelle und da war ein Typ drin. Und dieser Typ, der war dort irgendwie schon seit frühen Morgenstunden, also irgendwie 2 Uhr, 3 Uhr morgens schon drin. Ich kam erst, glaube ich, gegen 12 Uhr in etwa. Und als dieser Typ da war, und das ist das Witzige, mit dem, das war Danny, war ich später sogar in der Zelle. Im Pariser Gefängnis. Und der sagte, als ich kam, stand dein Name schon dort. Das bedeutet, mein Name und die Zahl 4600 stand schon an der Tafel. Da bin ich höchstens gerade im Flieger gewesen, wenn nicht sogar gerade beim Check-in. Und auch später hat mir dann die Pariser Hauptkommissarin erklärt, ja, genau so läuft das Business hier. Die bekommen einen Anruf und dann holen sie jemanden ab. Und als Gegenleistung hören sie auf zu suchen. Und das ist quasi so, wo ich mir dann sicher bin, ja gut, dann kann es gar nicht anders sein. Und im Gefängnis nachher auch alle, die ich getroffen habe, die in den Themen, ich sag mal, arbeiten, haben mir alle gesagt, Marco, so läuft das Spiel.
Den meisten von uns wird schon heiß, wenn ein Polizist aufs falsch geparkte Auto zugeht oder wenn man ohne Ticket U-Bahn fährt und es steigen die Kontrolleure zu. Wie ist das, wenn man mit 4 Kilo Kokain im Koffer erwischt wird?
Als ich erwischt wurde, da ist natürlich die Welt komplett um mich herum zusammengebrochen und ich habe alle Emotionen auf einmal gespürt, alle Gefühle, heiß, kalt. Ich konnte nicht sagen, schlafe ich, ist das jetzt Realität, ist es ein Traum, ist es surreal. Es war alles komplett durcheinander. Also es war, ich würde sagen, der schlimmste Moment, den man sich so vorstellen kann, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann. Wirklich das innere Leben komplett durcheinander.
Also Sie wurden dann festgenommen, saßen dann wahrscheinlich in U-Haft, hatten eine Gerichtsverhandlung, bekamen das Urteil verkündet, mussten ins Gefängnis. Wie geht man damit um? Wie verzweifelt waren Sie?
Ich war extrem verzweifelt, denn zum einen habe ich diesen Prozess 2-mal erleben müssen, unglücklicherweise. Und der erste Prozess, der war in Frankreich. Und da hatte ich gleich zu Beginn an Riesenpech, nämlich ich war 3 Tage auf der Polizeistation, was sehr unüblich ist. Normalerweise ist es so, man wird morgens erwischt und wird nachmittags verurteilt. Also das geht dort durch wie Brötchen verkaufen. Das ist echt der Wahnsinn in Paris. Ich war 3 Tage auf der Polizeiwache, bin dann zu Gericht gekommen, habe eine sehr hohe Haftstrafe bekommen und bin erst dann quasi ins Gefängnis gekommen. Und das war natürlich eigenartig, weil ich war in einem U-Haftgefängnis, obwohl ich schon verurteilt wurde. Das heißt, ich habe quasi nur gewartet, bis ich in ein richtiges Gefängnis konnte. Das waren schlimme Momente. Es ist immer schwer, das zu beschreiben. Man kann sich es ein bisschen so vorstellen. Man kommt in eine Situation, in der man keinen Ausweg sieht. Und dann bekommt man die Bestätigung, dass es keinen Ausweg gibt. Man ist völlig handlungsunfähig. Also egal, was man macht, es kann nicht besser werden. Man ist komplett abhängig von der Außenwelt und wartet quasi nur darauf, was passiert. Und das ist sehr, sehr schlimm, wenn man nicht mehr sein eigenes Leben in der Hand hat. Also ich konnte zu Beginn nicht mal entscheiden, wann ich auf die Toilette gehe, weil es gab in der Zelle, in der ich war, einfach keine Toilette. Und dann musste ich minutenlang, wahrscheinlich sogar stundenlang vor der Kamera rumtanzen, bis dann mal sich irgendjemand erbarmt hat, mich auf die Toilette zu lassen. Natürlich nur unter Anschreien und Beleidigen. Also das zermürbt einen innerlich. Das sind schon Momente, wo man dann seine eigenen Grenzen erfährt und dann merkt das, was von einem Holzmann geschnitten ist, wirklich geschnitten ist.
Konnten Sie Französisch?
5 Wörter und 3 davon waren Schimpfwörter.
Ich meine, aus mehreren Jahren Gefängnis ließen sich jetzt sicher viele, viele Situationen beschreiben. Was war für Sie der größte Horror?
Der größte Horror gibt es tatsächlich nicht, denn ich vergleiche es immer gerne mit, was ist schlimmer, kleiner Krieg oder großer Krieg? Beides ist eben sehr schlimm. Und so ist auch, ich habe sehr viele schlimme Momente erlebt. Und die mir jetzt quasi sehr präsent sind, nenne ich einfach mal drei kurze. Eine ist, am Anfang mit einem Kollegen zusammen duschen zu gehen, während der eine mit dem Messer dasteht, der andere sich duscht. Einfach aus, dass man eben nicht abgestochen wird in der Dusche. Das war sehr hart. Dann hatte ich einen Schweizer Freund, in Anführungszeichen, der fast schon wie ein Vater war. Der hat sich dann das Leben genommen dort und der war dann plötzlich nicht mehr da. Das war ein schlimmer Moment. Und dann die Momente, als ich gesehen habe, wie andere Menschen zu Tode getreten wurden und abgestochen. Das sind üble Momente gewesen, die nach wie vor sehr präsent sind.
Man muss dazu sagen, Sie waren trainierter Kampfsportler. War das irgendwie hilfreich?
Es war das Einzige, was mich wirklich am Leben gehalten hat. Also ich muss heute, so hart mein Trainer damals war, also ich habe das große Glück gehabt, ich war bei Yüksel und Yüksel war wirklich, also wie im Bilderbuch der Trainer beschrieben ist, beim Militär, so war der auch. Der war so hart, dass als ich bei der Marine war in Wilhelmshaven zur Musterung für Kampfschwimmer, dachte ich, okay, was ist denn das für ein lascher Laden hier? So hart hat er uns trainiert und heute bin ich ihm so dankbar, dass er so hart zu mir war, weil wirklich das war der Grund, warum ich diese Härte in Frankreich überhaupt überlebt habe. Weil ich eine Härte schon gewohnt war.
Das ist in der Tat interessant, weil ich dachte auch, Sie sehen auf Bildern erstmal nicht aus wie jemand, der mehrere Jahre Gefängnis einfach so aushält oder gar wegsteckt. Das meine ich durchaus positiv. Aber trotzdem, Kampfsport hin oder her, wie hat Sie das am Ende verändert, diese Erfahrung? Was würden Sie sagen?
Die Erfahrung hat mich natürlich sehr in meine Grenzbereiche gebracht. Das heißt, ich musste irgendwann lernen, so leid es mir auch tut, Menschen bewusst weh zu tun, und zwar bevor die mir weh tun. Das heißt, ich habe Grenzen überschreiten müssen, die ich normalerweise nie überschreiten wollte. Das bedeutet, ich kann heute sagen, ich kenne mich wirklich von A bis Z in alle kleinsten Winkel rein. Ich kenne auch meine dunklen Seiten, wenn man das so nennen möchte. Ich kenne mich in- und auswendig. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also ich stehe mit mir selbst in Harmonie. Ich kann es nicht besser beschreiben als, ich kenne mich wirklich. Und das ist etwas, was ich in meinem ganzen Leben nie wieder wissen möchte, weil ich weiß, wie ich mich auf meinen Körper verlassen kann. Ich weiß, wie ich mich auf meinen Geist verlassen kann, mein ganzes System. Ich weiß, wie wir quasi zusammenarbeiten. Und das ist jetzt witzigerweise rückblickend betrachtet ja nur dadurch entstanden. Sonst wäre ich niemals so tief in mir selbst eingetaucht. Und dafür bin ich tatsächlich sehr dankbar.
Aber Sie sind auch auf andere losgegangen im Gefängnis.
Das musste ich dann auch, ja. Das musste ich dann auch. Ich konnte das dann nicht anders. Es ging nicht. Also ich habe natürlich versucht zu reden und es geht leider irgendwann nicht. Man kann sich das wirklich sehr animalisch vorstellen da drin. Und eine Sprache, also in Frankreich, nur eine Sprache wird halt verstanden. Und dann musste ich das machen. Das ist leider so.
Es folgten dann auch noch Jahre im Gefängnis in Deutschland. 2,5 Jahre saßen Sie in Frankreich ein, Herr Deutschmann, und dann wurden Sie in Deutschland nochmal zu 4,5 Jahren verurteilt. Und Sie sagen, das hat Sie fast in den Suizid getrieben. Warum war das in dem Moment so heftig und wie haben Sie die Kurve gekriegt?
Also tatsächlich wurde ich in Deutschland zu 6,5 Jahren verurteilt und saß dann davon quasi 4,5 Jahre. Und in Frankreich habe ich schon eine sehr hohe Haftstrafe bekommen, nämlich 4 Jahre, was ziemlich außergewöhnlich war. Die meisten mit meinem Fall, die quasi genau gleiche Mengen hatten, hatten 12 Monate mal 16 Monate, maximal 24 Monate. Es gab tatsächlich nur einen, der hatte 36, der hat auch den Richter beleidigt. Jetzt habe ich von der Strafe 2,5 Jahre abgesessen, bin dann nach Deutschland gekommen und ich wusste, okay, es läuft ein Strafverfahren gegen mich in Deutschland. Deutschland forderte 15 Jahre als Strafe, das fand ich ein bisschen übertrieben. Okay, auch noch Haken dran gemacht, dann habe ich einen Freund, also in der Familie, also meine Mutter, ihr neuer Freund, der ist Anwalt, der meinte, Marco, du sitzt maximal 1 Jahr in Deutschland und dann gehst du, vielleicht bist du auch sofort frei. Und das habe ich natürlich geglaubt. Und dann bin ich mit diesem Mindset, mit dieser Einstellung nach Deutschland gekommen, dass ich eben noch 1 Jahr kriege. Und dann gehe ich vor Gericht und dann sagt der Staatsanwalt erstmal, dass wir hier einen ganz besonderen Fall haben mit dem Herrn Deutschmann und er 3 mal 7 Jahre fordert. Das sind 21 Jahre und das geht ja nicht nach deutscher Rechtsprechung. Deswegen fordert er die Höchststrafe von 15. Und das war so der erste Moment, wo mein Herz wirklich einfach kurz aufgehört hat zu schlagen. Da dachte ich, okay, die meint es echt ernst mit 15 Jahren. Das kann doch nicht sein. Und dann hat das Gericht sich erbarmt und hat mir dann noch 6,5 Jahre gegeben. Und 6,5 Jahre heißt im Klartext, ich sitze zu dem Zeitpunkt noch, also ich werde noch länger sitzen, als ich schon saß. Ich habe 2,5 Jahre Haft hinter mir, knapp 2,5 Jahre, und habe jetzt praktisch mehr Jahre noch vor mir. Und das war too much in dem Moment. Das war einfach too much. Das kann doch nicht sein. Was stimmt mit der Welt nicht? Und das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, ja.
Gab's was, was sie wieder aufgebaut hat, ein Stück weit?
Ja, mein eigener Glaube an die Welt und die Sicht der Dinge, wie ich sie sehe. Also ich bin weder religiös noch gläubig. Was ich immer wieder so, ja, Art Spaß auch sage, ist, wenn es ein weiteres Leben gäbe und ich mich aus diesem Leben hier rausstehle, dann könnte das nächste dementsprechend nicht besser werden. Also ist das schon mal ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bin jemand sehr verantwortungsbewusst. Ich habe immer die Verantwortung übernommen. Ich habe immer mich hingestellt, auch für andere Menschen, habe die geschützt und habe die Konsequenz ertragen. Und das hat mir Mut gegeben und gesagt, nein, ich renne nicht weg. Ich bin nicht jemand, der wegrennt. Ja, ich bin mit der Hafthöhe nicht einverstanden. Ja, ich habe Gesetze gebrochen. Auch das ist okay. Gut, dann, was bleibt mir jetzt übrig? Ich kann beweisen, ich kann hier dem System beweisen, ich bin niemand Böses. Das System glaubt, ich bin jemand Böses und man muss mich ganz schlecht behandeln. Dann ist es jetzt meine Aufgabe, dem System zu beweisen, dass ich jemand Gutes bin und dass es sich lohnt, Menschen mit Respekt zu begegnen und ihnen eine zweite Chance zu geben und Bildung zu geben. Und das fordere ich ein. Und da gehe ich als positives Beispiel voran, um auch anderen Menschen damit Mut zu machen und zu sagen, es lohnt sich aufzustehen und positiv zu sein, gut zu sein, auch wenn die Welt gegen einen ist. Es trotzdem zu tun und zu beweisen, sein Inneres nach außen zu kehren und dem positiven Pfad zu folgen, das hat mir Mut gemacht.
Hatten Sie vor dieser ganzen Geschichte gute Freunde und sind die Ihnen geblieben?
Ja, ich hatte vor dieser Geschichte gute Freunde und nein, die sind mir nicht geblieben. Zu dem einen oder anderen habe ich, ich nenne es mal, sporadischen Kontakt. Ich habe die wirklich engen Freunde nicht mehr von damals. Die sind quasi, ja, alle weg. Ich habe noch zu damals flüchtigen Freunden, habe ich heute witzigerweise einen guten Kontakt. Gerade zum Beispiel, ne, von meinem Bruder, Freunde, habe ich einfach einen guten Kontakt. Also es gibt so ein paar Menschen, die doch irgendwie jetzt doch noch in meinem Leben sind. Es sind ganz wenige. Alle anderen sind gegangen.
Schließt man da im Gefängnis Freundschaften?
Ja, und zwar fürs Leben. Also ich habe tatsächlich im Gefängnis Menschen kennengelernt. Und diese Menschen, die sind so nah an meinem Herz, das wird wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht wiedergeben. Das heißt, das sind so tiefe Freundschaften entstanden, weil man einfach gemeinsam, entschuldigen Sie bitte das Wort, durch die Scheiße gegangen ist. Und wenn man halt durch so etwas durchgeht, kann man sich ja auch nicht mehr verstecken. Also man muss wirklich zeigen, wie man wirklich ist. Und das schweißt extrem zusammen. Und da habe ich tatsächlich ein paar Freunde gewinnen können. Und wenn wir uns treffen, das sind immer ganz besondere Momente, weil wir wissen, wir können uns blind auf den anderen verlassen und verstehen uns. Und das ist schwer zu beschreiben. Das ist eine ganz, ganz tiefe, innige Bindung.
Und Sie haben vorher beschrieben, wie Sie eine innere Haltung gefunden haben, die Ihnen auch einen Antrieb gegeben hat und einen Selbsterhaltungswillen oder auch einen Blick in die Zukunft. Und Sie haben dann, der Sie mit Hauptschulabschluss im Gefängnis gelandet waren, als Häftling Abitur gemacht, ein Einser-Abitur und dann als Freigänger, glaube ich, in Freiburg auch noch Informatik studiert. Hatten Sie da so einen richtigen Plan geschmiedet, wie das alles jetzt werden soll?
Ja, auf der einen Seite war da definitiv ein Plan und auf der anderen Seite wahrscheinlich weniger, als man dachte. Ich habe im Gefängnis ziemlich schnell erkannt, dass es nur eine einzige Sache gibt, die mir wirklich im Leben weiterhilft, und zwar Bildung. Weil wenn ich ins Gefängnis komme, dann kommt man in der Regel blöder raus, als man reingekommen ist. Und da ich das schnell gelernt habe, war mir klar, ich muss irgendwas tun, weil sonst wird es schwierig mit Arbeit, dann geht einfach gar nicht. Und ich habe es ja ganz vielen anderen Menschen gesehen, dass ich damit recht habe. Also habe ich mich total auf die Bildung fokussiert, weil das das Einzige war, was mir geholfen hat. Und so habe ich diesen Bildungsweg sehr vehement verfolgt. Glücklicherweise bin ich jemand sehr Wissbegieriges. Also ich lerne sehr, sehr gerne. Ich lerne auch alles. Ich weigere mich nie, irgendetwas zu lernen. Ich finde immer, egal was man lernt, irgendwann im Leben kann man es brauchen. Darum lerne ich alles. Darum kann ich auch kochen, bügeln, waschen, nähen, häkeln, all die Sachen, weil ich einfach gern alles lerne. Und diesen Weg habe ich quasi vehement verfolgt und dann war am Ende eben das Studium. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das jetzt das Studium und dann beginne ich jetzt das Studium. Und so habe ich den auch dann durchgezogen.
Und es kamen dann erste Schritte in die Freiheit dazu, als Freigänger, wie gesagt, Sie dürften dann tagsüber raus. Und irgendwann, als die Strafe dann wirklich und wahrhaftig und ganz und gar abgesessen war, sind Sie wieder zurück ins normale Leben. Was fiel Ihnen schwer bei dieser Rückkehr?
Ich würde sagen, schwer fiel mir alles. Mir fiel alles schwer. In den 7 Jahren haben sich tatsächlich so viel verändert. Zum einen, die Autos sind viel, viel kantiger geworden. Die waren vorher rund, jetzt waren sie kantiger. Dann die Fahrkartenautomaten. Ich kenne die noch mit so riesen Knöpfen, da musste man Zahlen eingeben. jetzt war plötzlich alles digital. Ich kam ins Gefängnis, da gab es noch Handys mit Knöpfen. Also mein Handy war ein Ericsson W, ich glaube 900. Das hatte Farbdisplay und MP3-Player. Und auf einmal gab es sowas wie Smartphones oder ein Tablet. Also als ich erstmal ein Tablet betrachtet habe, da haben die Leute wahrscheinlich gedacht, ich bin Neandertaler. Weil ich gar nicht wusste, so reinzoomen, rauszoomen, oh mein Gott, ich war komplett überwältigt. Das heißt, ich musste echt alles irgendwie so neu lernen. Und was mich sehr umgehauen hat, war die Welt der Menschen, also optisch. Ich war es gewohnt, große, breite, grimmige Typen zu sehen. Und auf einmal sehe ich halt die Welt, wie sie ist. Und die Menschen halt, sind ja halt eher dünn, schlank. Und die Frauen halt klein und zierlich. Und auch das war natürlich eine Umgewöhnung, wo ich dachte so, okay. Also ja, es war tatsächlich schwer. Und ich frage mich immer wieder, ich gebe es offen zu. Und ich bin bereit, mit den Dingen umzugehen und Energie zu investieren, das zu erlernen. Wie sieht's mit anderen Menschen aus, die nicht so sind wie ich und die auch da drin waren und dann rauskommen? Das muss ja unglaublich hart für die sein.
Und Sie sind jetzt Emotionologe und Motivationscoach. Was bieten Sie da an, Herr Deutschmann, und wer kommt zu Ihnen?
Lösungen biete ich tatsächlich an. Und das sind Menschen, die zu mir kommen, die wissen, was sie wollen. Also sie haben ein Ziel und kennen den Weg dorthin nicht. Und da bin ich eben prädestiniert dafür, weil ich eben bewiesen habe, durch meine speziellen Erfahrungen, die ich habe, dass ich für jedes Problem eine Lösung finde. Darum ist auch eins meiner, wie sagt man, Motto, es gibt immer eine Lösung, auch wenn es keine Lösung gibt.
Das klingt mir jetzt fast zu griffig, weil man lernt ja im Gefängnis jetzt nicht alles Mögliche, was man dann zum Beispiel in der Berufswelt draußen anwenden kann.
Au contraire. Tatsächlich ist natürlich ein Gefängnis ein Abbild der Gesellschaft. Das bedeutet, Menschen leben in einem Mikrokosmos. Wir leben quasi in einem Makrokosmos. Und der Mikrokosmos hat den Vorteil, dass jede Handlung sofortige Konsequenzen mit sich bringen, die man auch sieht. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel einem Tag beim Sport jemandem die Hand nicht gibt, dann kann das weitreiche Konsequenzen haben, dass man zum Beispiel dann plötzlich irgendwo eine Schlägerei anzettelt, einfach nur von so einer kleinen Geste. Das ist der Mikrokosmos. Im Makrokosmos ist vielleicht das Gleiche. Man hat ein Meeting und man gibt im Meeting dieser einen Person die Hand nicht. Und dann macht genau die gleiche Person, also die Person im Meeting, dann im Unternehmen einfach eine schlechte Welle. Und die Konsequenz davon könnte dann zum Beispiel irgendwann eine Kündigung sein. Also tatsächlich sind es dieselben Muster, sie sind einfach nur sehr viel präsenter dort und schneller. Und das habe ich gelernt, also der Umgang mit Menschen. Ich sage immer so, draufschlagen ist halt keine Lösung. Wir müssen den Menschen verstehen und ja ergründen und wissen, wie dieser Mensch tickt. Dann können wir uns diesem anpassen. Vergleichbar mit einer Sprache. Wenn jemand Chinesisch spricht, würde auch keiner Deutsch sprechen, sondern würde versuchen, sich anzupassen. Und genau das habe ich im Gefängnis gelernt und gebe ich weiter.
Und was steckt hinter dieser Bezeichnung Emotionologe, die Sie sich dafür ausgedacht haben?
Ich habe gemerkt, da ich auch Seminare für Führungskräfte gebe, dass ich als Persönlichkeitstrainer viel mehr mache, als die Persönlichkeit zu trainieren, sondern in meinen Seminaren geht es immer um Emotionen. Ich erkläre die Emotionen, wie kann man mit denen gut haushalten. Getreu dem Motto, wer seine Emotionen steuern und kontrollieren kann, bleibt immer handlungsfähig. Und dann habe ich geguckt, gibt es in diesem Bereich irgendwas? Gibt es jemanden, der im Bereich Emotionen etc. forscht? Und habe ich gesucht und gesucht und habe tatsächlich im deutschsprachigen Raum gar nichts gefunden. Dann bin ich in den amerikanischen Raum gegangen und da habe ich was gefunden, nämlich in der Psychologie gibt es eine Sub-Branch, eine Pseudowissenschaft, wenn man so möchte, nämlich die Emotionsforschung. Und im Englischen würde man dazu sagen Emotionologist. Also es gibt es tatsächlich, ist natürlich kein offizieller Begriff. Und da habe ich geguckt, okay, was ist jetzt das deutsche Äquivalent? Und da gab es gar nichts. Und dann habe ich es einfach übersetzt. Emotionologist, übersetzt auf Deutsch, Emotionologe. Und da habe ich gesagt, das passt, weil das ist genau das, was ich mache. Es geht um Emotionen.
Wissen Ihre Klienten oder Kunden von Anfang an von Ihrer Vergangenheit?
Ja, immer. Das ist natürlich mein Aushängeschild, ganz klar. Also es ist nichts, was ich verstecke. Im Gegenteil, ich würde fast schon sagen, ich gehe in Anführungszeichen, sehr wertschätzend gemeint, hausieren damit. Weil das ist ja das, was mich auszeichnet. Das sind diese einmaligen Erfahrungen, die eben kein anderer Coach in dem Bereich hat. Und lege natürlich so immer meine Geschichte auf den Tisch, dass eben halt auch natürlich mein Klient oder das Unternehmen natürlich auch weiß, okay, möchte ich überhaupt mit ihm jetzt zusammenarbeiten, weil er diese Geschichte hat. Es ist dann, ich würde sagen, in 98% der Fälle dann der Grund, so, okay, weil er die Geschichte hat, wollen wir mit ihm zusammenarbeiten. Die Chance muss ich fairerweise jedem Menschen lassen, dass wenn es zur Ablehnung käme, ich diese natürlich dann auch akzeptiere. Das ist natürlich auch wichtig.
Haben Sie denn selber eigentlich keine Therapie oder wenigstens ein Coaching gebraucht nach diesen Jahren im Gefängnis?
Jetzt werde ich oft gefragt. Also mittlerweile mit den ganzen Techniken, die ich mir selbst angeeignet habe, glaube ich, ich habe mich selbst therapiert. Ich gucke mir viele Vorträge von Psychologen an und es ist sehr spannend, was die sagen, weil ich sage genau dasselbe. Ich gehe sogar noch in einigen Dingen tiefer rein. Also nein, ich habe keine Hilfe in Anführungszeichen in Anspruch genommen. Nee, da war nichts.
Und haben Sie nicht manchmal auch genug damit, mit dieser Geschichte immer wieder zu arbeiten? Also Sie halten da ja schon auch einiges Traumatische ständig präsent.
Ja, absolut. Also wenn ich so offen sein darf, na klar, jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle, bin ich ja geistig wieder dort und erlebe auch das, wovon ich in dem Moment erzähle. Also mein Geist kann ja nicht entscheiden, bin ich jetzt hier im Präsenz oder bin ich jetzt damals. Und der Schmerz ist natürlich dann voll präsent. Ich kriege das mit voller Härte wieder ab und ich habe das Gefühl, je häufiger ich das mache, desto schlimmer wird's. Das Einzige, was mich dran hält, durchzuhalten, ist, solange das, was ich tue, also meine Geschichte erzählen und es anderen Menschen hilft, dann bin ich bereit, quasi den Schmerz in Kauf zu nehmen.
Und haben Sie denn Ihren Frieden damit gemacht, dass Sie damals 7 Jahre Ihres Lebens sozusagen drangegeben haben mit dieser Dummheit? Also ich stelle mir vor, das plagt einen schon auch bisweilen.
Ja, also wenn ich es von dieser Seite her betrachte, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Zeit weltallerbestens für mich genutzt, habe das Beste daraus gemacht, habe viel gelernt. Also es ist natürlich, wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Das heißt, ich habe in dieser Schattenzeit habe natürlich auch viele Lichtmomente gehabt und habe viel besondere, wertvolle Momente fürs Leben gelernt. Also das ist auch wichtig zu betrachten. War ja nicht alles schlecht da drin, das muss man auch fairerweise sagen. Ein Leben findet ja trotz alledem statt. Und es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich bin sehr zufrieden mit mir, ich bin sehr glücklich mit mir. Insofern möchte ich das auch gar nicht missen. Das heißt, ich habe einen Haken dran gemacht und sage, okay, das ist die Vergangenheit, das ist mein Leben. Viel wichtiger ist, was mache ich da draus? Das ist viel wichtiger. Und wenn es mir gelingt, aus dem, was damals passiert ist, etwas Positives zu machen, was ich weitergeben kann, wo ich anderen helfen kann, dann war es für was wert.
Was steht denn als nächstes an bei Ihnen?
Bei mir steht an, größer und bekannter zu werden. Also ich mache jetzt viel im Internet, also auf YouTube. Ich mache Livestreams. Ich glaube, ich bin der einzige erste Trainer, der sein Wissen gratis in Live-Seminaren weitergibt. Es gibt Sonntagabends immer Frag den Deutschmann. Das ist ein gratis Coaching-Programm. Da kann die Community einfach ihre Fragen stellen, die sie hat. Also nicht nur zu meiner Person, sondern auch zu ihrem Leben, was sie haben. Das ist wahrscheinlich meine Zukunft, dass ich mehr auf die Menschen zugehe, um ihnen mein Wissen zugänglich zu machen und hier ganz klar einen anderen Trend setze, als der auf dem Markt herrscht. Also ich sage immer, ich bin der Anti-Trend. Man kann mir morgens bei Instagram sehen, wie ich nach dem Aufstehen aussehe. Also ich bin echt. Keine Filter, kein Wischiwaschi, kein Chaka-Chaka, sondern einfach echt. Die Leute sehen, wenn ich müde bin, die sehen, wenn ich gerade, halt nicht so toll aussehe, die sehen, der Typ ist echt. Das ist meine Zukunft. Den Menschen klar zu machen, hey, leg die Masken ab. Es geht letzten Endes nur darum, Mensch, Mensch zu sein.
Eins dieser Social-Media-Formate, die Sie machen, ist so ein ganz kurzes, unter einer Minute. Da gibt es immer den Deutschmann des Tages. Das ist so eine kurze Lebensweisheit zum Mitnehmen. Haben Sie hier noch eine zum Schluss der Sendung?
Ganz unvorbereitet überlege ich mir ganz schnell eine. Ja, ich habe eine. Also der Deutschmann des Tages. Das Leben ist wie eine Sinuskurve. Ein ständiges Auf und Ab.
In diesem Sinne, danke, dass Sie in der Sendung waren.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
SWR 2 Tandem mit Marco Deutschmann, Redaktion Manuel Hollenweger. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.